HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Hallo. In Frankfurt gehen Sozialverbände auf die Straße. Sie fürchten das Ende der Arbeitsmarktförderung. Die Bundesregierung will die Mittel, nämlich 500 Millionen Euro in diesem Bereich, streichen. Und weil das Ende von Weiterbildung unter anderem für Langzeitarbeitslose bedeuten könnte, haben viele Einrichtungen auf dem Frankfurter Römerberg protestiert. Alexander Schmidt war für uns bei der Kundgebung.
Hunderte Menschen sind auf den Frankfurter Römerberg gekommen, um gegen die Pläne der Bundesregierung zu protestieren, ab nächstem Jahr mehr als 500 Millionen Euro bei der Arbeitsmarktförderung einsparen zu wollen. Stoppt den sozialen Kahlschlag, war auf vielen Plakaten zu lesen. Die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Frankfurter Frauenbeschäftigungsgesellschaft, Barbara Wagner.
Wir rufen Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner zu. Machen Sie diese Kürzungen schnellstmöglich rückgängig.
Frankfurt ist besonders betroffen von den Plänen der Bundesregierung. Das Jobcenter, das von der Arbeitsagentur und der Stadt betrieben wird, bekäme rund 16 Millionen Euro weniger. Die Folgen wären zum Beispiel weniger Umschulungen, Qualifizierungen oder Sprachkurse. Sozialdezernentin Elke Feutel.
Es wird drastische Folgen haben für die Stadt Frankfurt. Wir haben hier ein etabliertes und auch gut funktionierendes Angebot. Das werden wir aber bei einer Kürzung in der Größenordnung so nicht halten können. Und das bedeutet, dass Angebote und auch Arbeitsplätze verloren gehen.
Beispiel: die gemeinnützige Frankfurter Frauenbeschäftigungsgesellschaft, kurz GFFB. Geschäftsführerin Barbara Wagner sieht ihr Unternehmen existenziell bedroht.
Wir arbeiten ja sehr stark mit langzeiterwerbslosen Menschen, die es ganz besonders betreffen wird. Das bedeutet auch für uns eine Kürzung öffentlicher Gelder von bis zu 80%. Und das ist was, was ein Unternehmen eigentlich nicht überleben kann.
Für sie würde das bedeuten, dass sie 30 ihrer 90 Beschäftigten entlassen und viele Angebote für Langzeitarbeitslose streichen müsste. Eine dieser Langzeitarbeitslosen bei der GFFB ist Joanne, eine dreifache Mutter, alleinerziehend. Sie arbeitet für die Haushaltsagentur, die hilfsbedürftige Menschen in ihrem Alltag unterstützt.
Wir begleiten sie einkaufen und zum Arztterminen.
Joanne hat bei der Beschäftigungsgesellschaft Sprachkurse absolviert und eine Ausbildung zur Betreuungsassistentin. Mit Erfolg. Ab Januar hat sie einen festen Job.
In einem Pflegeheim habe ich eine Stelle jetzt und ich freue mich darauf wirklich.
Joanne hat damit den Einstieg in den Arbeitsmarkt geschafft. Silvi ist noch nicht ganz so weit. Sie hatte psychische Probleme, hat ab April eine Wiedereingliederung durchlaufen und im August eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement begonnen.
Ich möchte auf jeden Fall ins Berufsleben. Das ist mein Ziel.
Doch dieses Ziel ist durch die geplanten Kürzungen der Bundesregierung gefährdet. Denn für ihr zweites und drittes Ausbildungsjahr stünden dann keine Fördergelder mehr zur Verfügung. Was wäre, wenn es dieses Angebot in der Beschäftigungsgesellschaft nicht gegeben hätte?
Oh, das wäre, glaube ich, mein persönlicher Untergang gewesen, wenn ich nicht in so ein Projekt gekommen wäre.
Joanne und Silvi hoffen jetzt, dass es doch noch ein Einsehen bei der Bundesregierung gibt, diese geplanten massiven Kürzungen zurückzunehmen.
Wenn der Bund 500 Millionen Förderung streicht, könnte es eng werden mit der Weiterbildung von Arbeitslosen. Alexander Schmidt hat den Protest gegen die Streichung in Frankfurt für uns beobachtet. Unverpacktläden, das ist eigentlich ein super Konzept. So sparen Kunden und Läden Verpackungsmaterial. Jeder kommt nämlich mit seinem eigenen Behälter oder man nutzt die Mehrwegangebote des Ladens. Doch jetzt sind diese Läden in die Krise gekommen, der Inflation geschuldet. Sie sind oft teurer als klassische Supermärkte oder gar Discounter. In Schwierigkeiten stecken daher zum Beispiel die Läden in Frankfurt und Darmstadt. Es kommen einfach nicht mehr so viele Kunden wie vorher und so drohen die mit viel Engagement geführten Geschäfte einzugehen. Ursula Meyer hat einen solchen Laden in Frankfurt besucht.
Von Linsen über Reis bis hin zum Müsli gibt es hier alles Mögliche zu kaufen. Nur kann ich es mir nicht selbst in Plastiktüten verpackt aus den Regalen holen. Nein, ich muss das hier bestellen an der Verkaufstheke. Da hole ich mir jetzt Cornflakes, das Glas. Dafür habe ich selbst mitgebracht. Und wie funktioniert das jetzt? Das erklärt mir Conny Rädler, die mich gerade bedient.
Ich habe jetzt erstmal das Glas. Jetzt gehe ich hinter in das Lager. Nachdem ich das gefüllt habe, hätte ich jetzt hier 140 Gramm Cornflakes für den Preis von 1,54 Euro.
Der Unverpacktladen ist ja hier gewissermaßen plastikfreie Zone. Selbst Rapsöl, Spülmaschinen-Tabs oder Klopapier muss ich hier irgendwie ohne Plastik nach Hause bekommen. Was gut für die Umwelt ist, ist für mich natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und weil ja zum Beispiel Apfelessig oder Kichererbsen oder Linsen hier auch meistens beste Bioqualität sind, ist die Ware halt oft auch ein bisschen teurer, als man es jetzt so vom Discounter kennt. Ist das ein Problem, wo jetzt generell auch so viel teurer geworden ist die letzte Zeit? Also schreckt die hohe Inflation die Kunden auch ein Stück weit ab?
Ja, es schreckt ab, aber man sieht einfach, dass es bessere Ware ist. Also Nüsse sind größer, schöner, der Geschmack ist besser. Also es zahlt sich ja dann schon aus, dann vielleicht auch mal mehr für ein Produkt auszugeben.
Dieses Geschäft hier, das gibt es ja seit 2019 und jetzt ist es aber schon auch deswegen in die Krise geraten. Da wird ja jetzt schon auch fieberhaft nach Lösungen gesucht, zum Beispiel eine Weinverkostung oder Kochkurse sollen neue Kunden hier reinlocken und die Räumlichkeiten sollen dann auch einfach durch andere Firmen auch nochmal mitgenutzt werden können. Ist kein Einzelfall. In Darmstadt zum Beispiel gibt es auch einen Unverpacktladen, der in der Krise steckt. Würden solche Geschäfte eingehen, wäre das aber für Kunden auch ein großer Verlust.
Auf jeden Fall. Also wir haben hier bestimmte Sachen eben eingekauft und waren da auch froh, dass man eben sowas wie Nudelpackungen nicht mehr in Plastik kaufen musste.
Also ich fände es auf jeden Fall schade, weil dann muss ich wieder zurückgehen auf das, was ich ja nicht mehr will. Alles in Plastikverpackung kaufen.
Trotz all der Probleme vom Land Hessen wird es wahrscheinlich erstmal keine finanzielle Unterstützung geben.
Das war die Reportage von Ursula Meyer aus dem Unverpacktladen in Frankfurt. Diese Läden stecken in der Krise, weil in Zeiten von Inflation viele Kunden dann doch lieber in den günstigeren Supermarkt gehen. Es war eigentlich fast immer so. Der Hessentag, das Fest der Hessen, der wurde eigentlich immer teurer als geplant. Jetzt scheint die Stadt Fritzlar, die den Hessentag 24 ausrichten möchte, von vornherein schon Schadensbegrenzung zu betreiben. Der Hessentag in Fritzlar wird deutlich kleiner werden als bislang. Das hat die Stadt jetzt beschlossen und soll damit auch deutlich weniger Geld kosten. Unser Reporter Rainer Janke hat sich darüber informiert. Ich habe ihn gefragt, auf was wird die Stadt denn alles verzichten?
Also zum Beispiel wird es im kommenden Jahr in Fritzlar keine Hessentagsarena geben, also die große Arena mit Platz für bis zu 15.000 Besucher. Und damit wird es wohl auch ein Hessentag ohne internationale Topstars. Denn allein der Aufbau der Arena hätte die Stadt rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Zum Beispiel die Infrastruktur, Bühne, Künstlergage, Sanitäts- und Sicherheitsdienst. Alles das ist zu teuer und wird nun ersatzlos gestrichen. Und außerdem hätte die Stadt Fritzlar wegen des zu erwartenden Zuschaueransturms die Bahnsteige der Bahnhöfe von Fritzlar und Wabern auf eigene Kosten verlängern müssen. Das muss sie nun auch nicht mehr und spart damit rund 530.000 Euro. Jetzt fragt man sich, dürfen die das einfach entscheiden? Ja, sagt Bürgermeister Spogart, Dinge wie die Hessentagsstraße, Natur auf der Spur oder auch die Landesausstellung in den großen Zelten, die sind quasi Pflichtkomponenten eines solchen Hessentages. Die Hessentagsarena, die gehört nicht dazu, das ist ein Kann, kein Muss. Ja, und im nächsten Sommer fällt eben die dem Kostendruck zum Opfer.
Wird es denn einen Hessentag ganz ohne Konzerte und größere Veranstaltungen geben?
Also nein, ganz sicherlich nicht. Es gibt ja nach wie vor ein Hessentagsprogramm mit knapp 1000 Veranstaltungen und Events in diesen 10 Tagen. Es gibt ein großes Festzelt für 5000 Besucher. Es gibt zahlreiche kleine Bühnen und es gibt natürlich den HR-Treff und da ist ja auch immer was los. Und da hat mir der Bürgermeister auch versprochen, ja, es wird auf dem Hessentag auch viele Promis zu sehen und zu hören geben. Nur eben die ganz großen Stars, also ich sag mal Pink, die Ärzte oder Andrea Berg, die wird man wohl im nächsten Jahr in Fritzlar vergebens suchen.
Die Stadt Fritzlar nennt das neue Hessentagskonzept ja ganz bewusst Hessentag der Zukunft. Warum genau?
Genau, denn die Hessentage, die wurden ja immer größer, immer pompöser und vor allem kosteten sie am Ende auch immer mehr Geld. Und da blieben dann halt am Ende auch immer mehr Hessentagsstädte auf einem Berg von Kosten sitzen. Das waren am Ende oftmals Millionenbeträge. Ja, genau das will man in Fritzlar eben vermeiden. Und so sagt der Bürgermeister, wir machen das jetzt mit einem schmaleren Konzept. Und dazu hat man sich auch eine neue Vermarktungsagentur ins Boot geholt. Und außerdem hat die Stadt erfahrene Hessentagsplaner aus anderen ehemaligen Hessentagsstädten angefragt, um den Hessentag der Zukunft kleiner, feiner, aber eben auch günstiger zu gestalten. Übrigens, wer sich das Ergebnis dann persönlich ansehen will, vom 24. Mai bis 2. Juni findet im nächsten Jahr das Fest der Hessen in Fritzlar statt. Das Motto, eine Stadt voller Leben und am Ende wahrscheinlich auch eine Stadt ohne viele Schulden.
Der Hessentag in Fritzlar im nächsten Jahr wird deutlich kleiner ausfallen als die Hessentage bisher. Das Konzept Hessentag der Zukunft hat die Stadt vorgestellt. Rainer Janke hat informiert. Diese Trompetengeräusche stammen von Kranichen und Sie werden es schon festgestellt haben, sie ziehen wieder über Hessen. Meistens kommen sie aus Osteuropa und ziehen dann in den Süden von Frankreich oder von Spanien in wärmere Gebiete. Ob das alles so nach Plan läuft und wie der Plan dieser faszinierenden Tiere eigentlich ist, das hat mein Kollege Dirk Leukroth im Gespräch mit dem Kranichexperten Bernd Petri vom NABU Hessen, dem Naturschutzbund, erörtert.
Dieses Jahr sind die Kraniche etwas später wie in den letzten Jahren. Viele Hessen fragen sich, wo sind sie denn, wo bleiben sie denn? Aber es sind natürlich auch schon einige geflogen. Also ich würde schon mal sagen, dass deutlich so über 100.000, 150.000 Kraniche geflogen sind über Hessen. Und dabei wird ja vor allen Dingen Mittelhessen überflogen, also Marburg, Gießen. Das sind so die Bereiche, die dann da sehr stark frequentiert werden. Aber gerade letztes Wochenende, Freitag, Samstag, sind auch einige Kranichtrupps über dem Odenwald gesehen worden im Rhein-Main-Gebiet. Also ganz Hessen wird im Grunde überflogen.
Hessen liegt ja in einer Hauptzugroute der Kraniche auf ihrem Weg von der Ostsee in die Winterquartiere im Südwesten Europas. Wie sieht denn diese Flugroute der Kraniche ganz genau aus?
Ja, es ist also der sogenannte westeuropäische Zugweg. Der führt die Kraniche von den Rastplätzen der vorpommerschen Boddenlandschaft und vor allen Dingen vor den Toren von Berlin. Dort ist ein Riesenrastplatz bei Linum im Havelländischen Luch. Fliegen die Vögel dann Richtung Hessen, über den Harz erstmal hinweg, Richtung Hessen. Hauptzugroute in Hessen ist eben zwischen Marburg und Gießen, geht weiter Richtung Limburg. Dann wird entlang des Taunuskammes gezogen und dann geht es weiter zum Lac du Der de Chantecoq, das ist in der Champagne, ca. 330 Kilometer südwestlich von Frankfurt. Und die allermeisten streben eben bis in die Extremadura nach Andalusien im Süden Spaniens. Dort verbringen die Kraniche dann die eigentliche Winterzeit in den Korkeichenwäldern.
Sie also, der NABU ruft ja dazu auf, Kranichbeobachtung online zu melden. Warum? Was ist der Hintergrund?
Ja, also wir erfahren natürlich sehr viel von den Menschen, die da zum Himmel schauen und die Kraniche hören. Und wenn die das melden, kriegen wir mit, wo sind die Zugrouten. Das lässt sich dann sehr schön auf Karten darstellen. Melden tut man das am besten www.kranich-hessen.de, dann online. Dann kriegen wir auch mit, wo die Kraniche rasten. Wo sind so Plätze, wo jetzt Wasser steht? Die Kraniche wollen nachts dann im Wasser stehen, dann trauen sich Füchse und die Feinde eben nicht dahin. Das wissen wir dann auch und können dann mal gucken, dass wir dort eventuell weitere Schutzmaßnahmen treffen. Wichtig ist immer, dass die Menschen auch Distanz halten, 300, 400 Meter Entfernung, weil die Kraniche sind sehr scheu, fliegen sehr schnell weg. Dann können sie keine Energie sparen. Das ist schon für die Vögel wichtig.
Die Kraniche ziehen wieder, ein herbstliches Schauspiel. Wo ziehen sie hin und wo sind ihre Routen über Hessen? All das hat uns Bernd Petri vom NABU Hessen beantwortet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.